Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute, man kann schon fast sagen, endlich mal wieder mit einer Lernreise. Die HörerInnen unter euch, die schon länger dabei sind und auch schon öfter eine Lernreise angehört haben, wissen natürlich, es geht darum, wir befragen Menschen zu ihren Lernerfahrungen in ihrem Leben, die natürlich weit über Ausbildungsstationen hinausgehen, die ihr privates, aber auch berufliches Leben betreffen und dabei auch meistens am Ende so eine Quintessenz ziehen können. Wir reflektieren ja über ihr Leben und die Menschen, die wir einladen, sind auch immer so, dass sie dann am Ende ein Stück weit eine Botschaft formulieren können, die sie auch gerne an andere weitergeben möchten. Und genau so ist es heute bei unserem Gast.
Genau, und ich verrate jetzt erstmal die Botschaft und dann, um wen es geht. Seine Botschaft, also das kann man ja schon mal verraten, es geht um einen Mann, ist Unmögliches möglich zu machen. Das heißt, Grenzen zu überschreiten, von denen viele andere denken, dass man das nicht schaffen kann. Und die Rede ist von Yanis McDavid. Er ist ohne Arme und Beine geboren und ist mit dieser Botschaft als Speaker in Unternehmen unterwegs und auch als Autor. Sein jüngstes Buch sozusagen ist auch jetzt erst vor kurzem erschienen, All Inclusive. Und ihm ist es auch wichtig, dass er eben nicht nur in Anführungszeichen über Inklusion spricht, sondern eben weit darüber hinaus, dieses Unmögliche möglich zu machen.
Und im Podcast nimmt er uns eben mit auf seinen Lebensweg und erzählt auch sehr beeindruckend, wie er schon als Jugendlicher den Prozess durchgehen musste, den andere vielleicht auch erst im Erwachsenenalter haben, aber er musste wirklich erstmal sich selbst annehmen können, um dann weiter seinen Lebensweg zu gehen und sich eben zu finden und auch seine Botschaft eben zu finden.
Ich war so ein bisschen so wie mit dem Kopf vor der Wand. Und ich habe versucht, mit diesem Kopf durch die Wand zu rennen in irgendeiner Art und Weise, weil ich auf Teufel komm raus Arme und Beine haben wollte, beziehungsweise auf Teufel komm raus normal sein wollte. Und ich war gar nicht in der Lage, rechts und links zu schauen, ob es vielleicht eine Tür gibt, durch die ich viel einfacher hindurchschreiten kann. Und diese Entscheidung hat eine unheimliche Last von mir genommen, nämlich diese Last, etwas verändern zu müssen. Und plötzlich war mir klar, du musst gar nichts verändern. Also jedenfalls nicht an dir. Ja, also diese ganzen Gedanken, diese ganze Scham und so weiter und so fort, die war plötzlich weg. Also plötzlich war mal Ruhe und plötzlich hatte ich mal ausreichend Ruhe und Zeit, mir mal wirklich tiefgehende Gedanken über mich selbst zu machen und dann eben Stück für Stück dahin zu kommen, dass ich diese Entscheidung dann real werden lasse.
Und jetzt haben wir schon ein bisschen was verraten, aber mehr verraten wir nicht mehr. Seid einfach gespannt auf eine wirklich beeindruckende Lebensgeschichte und insofern
ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, herzlich willkommen an dich, Yanis. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist für die Lernreise.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch und bin sehr gespannt.
Genau, und wir machen es auch nicht wie sonst und steigen gleich in der Vergangenheit ein, wie wir das oft machen, um so ein bisschen das Leben von hinten aufzurollen, sondern würden mal mit dem Heute anfangen. Und du bist ja als Speaker und Autor für das Thema Inklusion unterwegs. Und erstmal die Frage, wo trittst du denn überall auf?
Sehr gute Frage und sehr cool, dass wir nicht in der Vergangenheit starten.
Wie kommt
das
ja dann auch noch, aber...
die Vergangenheit kommt auch noch, man darf sie natürlich auch betrachten, aber die Gegenwart und die Zukunft sind natürlich relevanter zunächst mal. Nein, ich freue mich und ich bin ja nicht nur zum Thema Inklusion unterwegs, das finde ich ja gerade das Spannende, weil ich auch die Themen Mindset, Mut, Grenzen überwinden und wie können wir eigentlich Unmögliches möglich machen bespiele. Und ich finde ja gerade diese Kombination unheimlich spannend. Und das war für mich auch immer so der Ansatz zu sagen, ich will nicht rein nur als Inklusionsbotschafter unterwegs sein, sondern ich möchte so ein bisschen das Bild ein bisschen größer zeichnen. Und ich glaube, dass es da sehr viele Parallelen auch gibt an der Stelle, auch so zu der Frage, was ist eigentlich moderne Führung, beziehungsweise wie sieht eben ein Teamgeist aus und wie kann man diese ganzen Themen sozusagen dann auch mit dem Thema Inklusion verknüpfen? Und das ist, glaube ich, der große Vorteil auch ein Stück weit, den ich habe und der es mir erlaubt, in ganz unterschiedlichen Kontexten aufzutreten. Deswegen kann ich die Frage, wo ich da überall bin, gar nicht so ganz einfach sozusagen beantworten, weil das geht wirklich von Schulen oder zum Beispiel war ich auch ganz viel mit UNICEF unterwegs, habe sozusagen Jugendeinrichtungen, Jugendprogramme überall auf der Welt kennenlernen dürfen und dort sprechen dürfen, bis hin zu Vorstandsebene von DAX-Konzernen, wenn man es jetzt mal so plakativ aufmalen möchte. Also von Schulen bis zum DAX-Konzern, wenn ihr so die ganze Bandbreite haben wollt und im Grunde genommen alles dazwischen.
Wenn du jetzt sagst, dein Thema ist noch viel weiter als Inklusion, geht bis zu so weicheren Themen, sage ich mal, wie Mut oder wie führe ich ein Team und so weiter. Was ist denn dein Antrieb, dich für diese Themenpalette so einzusetzen? Was wäre auch dein Ziel damit, wenn du vor all diese unterschiedlichen Zielgruppen trittst?
Also mein vorrangiges Ziel ist immer zu ermutigen, weil ich glaube, das ist im Grunde genommen die Kernfähigkeit. Und das sagt sich jetzt natürlich in so einem Podcast erstmal so sehr plakativ. Allerdings glaube ich da tatsächlich daran, weil wir natürlich im Moment, vor allen Dingen auch im Moment in Zeiten leben, die durch sehr große Unsicherheiten geprägt sind. Ja, und gefühlt auch immer unsicherer werden, obwohl wir ja schon vor 4 Jahren das Gefühl hatten, also noch dramatischer kann eine Krise gar nicht werden, noch unsicherer kann die Zukunft gar nicht aussehen. Und wir erleben ja, das geht immer weiter. Und dadurch werde ich eben viel auch in so Kontexten eingeladen, wo es ganz speziell dann auch um Change-Prozesse geht, um die Frage, wie können wir eigentlich die Menschen, die in unserem Unternehmen arbeiten, also ich bin viel tatsächlich im unternehmerischen Kontext da unterwegs, wie können wir die Menschen, die hier für uns oder mit uns arbeiten, gemeinsam, wie können wir das Team mitnehmen auf diese Reise in einen Change-Prozess, in einen Wandlungsprozess. Und mein Ansatz dabei ist immer, Menschen zu ermutigen und so ein bisschen Tipps und Tricks zu geben, wie können wir uns auf das fokussieren, was in dem Fall wichtig ist. Und da spielt natürlich meine eigene ganz persönliche Erfahrung, die aus meiner Historie gewachsen ist, durch die Art und Weise, wie ich nun mal so durchs Leben gehe, die spielt da natürlich eine ganz große Rolle. Und immer diese Frage eben, wie können wir vermeintlich Unmögliches möglich machen? Weil das ist ja das, was in meinem Leben an ganz vielen Punkten sehr zentral ist, dass viele Menschen, wenn sie mich anschauen, wenn sie mich sehen, mir begegnen, erstmal denken, was alles nicht möglich ist. Und ich gebe hin und beweise oft das Gegenteil. Was mir persönlich eine große Freude natürlich immer ist, aber wodurch ich, und das finde ich eigentlich das viel schönere Geschenk, wodurch ich sehr viel für mich selber lernen durfte, und das darf ich jetzt eben dann auf der Bühne dann entsprechend auch weitergeben.
Da gehen wir auch gleich noch drauf ein, was du selbst möglich machst an Unmöglichem und was du eben gelernt hast. Aber vorab noch die Frage, hast du auch das Gefühl, du kannst dann eben bei anderen, bei Unternehmen, Schulen und so weiter auch sowas bewirken? Oder hast du sogar Beispiele für kleine oder größere Erfolge, in denen du das Gefühl hattest, ja, hier wurde mal mutig was Neues probiert?
Also für mich ist ja jedes einzelne Gespräch, was ich mit Menschen aus dem Publikum nach meinem Vortrag führe, schon ein sehr großer Erfolg, weil ich dadurch in diesen Gesprächen merke, was mein Vortrag bei meinem Gegenüber ausgelöst hat. Und da bekomme ich unheimlich viele Rückmeldungen. Das freut mich persönlich natürlich ganz besonders. Ich hatte letztens sogar eine Begegnung, die will ich vielleicht mal kurz noch herausstellen, weil die nochmal irgendwie so alles überragt hat sozusagen an Erfolg irgendwo auch für mich ein Stück weit. Da kam jemand auf mich zu, der auch im Rollstuhl sitzt. Ich selber sitze ja auch im Rollstuhl, das haben wir an der Stelle jetzt noch gar nicht verraten, aber ich sitze ja auch im Rollstuhl, bin ja ohne Arme und Beine geboren und bin, glaube ich, an vielen Punkten so ein Stück weit Vorreiter oder auch Pionier gewesen, ja, weil ich eben sehr früh im Leben schon gesagt habe, nee, ich möchte mich nicht einschränken lassen, ich möchte nicht das typische Leben eines Rollstuhlfahrers leben, was man laut Vorurteil vermeintlich sozusagen leben darf, sondern ich bin da ja sehr früh schon ausgebüxt, sage ich mal, aus diesem Rahmen, den ja auch gewissermaßen die Gesellschaft oder die Mehrheitsgesellschaft einem so ein Stück weit bereithält. Und diesen Rahmen habe ich oft gesprengt und sprenge ihn immer noch sehr gerne. Das ist mir eine persönliche Freude. Und da habe ich mich eben letztens mit einem anderen Rollstuhlfahrer unterhalten. Nach einem Vortrag kam er auf mich zu und meinte, es wäre so toll, dass er mich endlich mal persönlich kennenlernen würde. Er hätte mich schon sehr früh verfolgt. Er ist selber gerade auch im Studium und er hätte nie gedacht, dass er mal in der Lage ist oder sozusagen überhaupt ein Auslandssemester machen zu dürfen. Ja, das wäre so in seinem Kopf, wäre das gar nicht irgendwo eine Option gewesen, weil er immer so dachte, naja, ich sitze eben im Rollstuhl und das ist ja alles viel zu kompliziert und die Option hätte er gar nicht. Und dann wäre er eben aufmerksam geworden auf meine Geschichte, auf mein Auslandssemester, was ich ja auch gemacht habe. Darüber habe ich auch groß damals auch in den sozialen Netzwerken gesprochen, beziehungsweise es gibt auch ein Video darüber. Und er kam eben auf mich zu und hat mir dafür gedankt, dass ich da quasi der Vorreiter war, der ihm den Weg ein Stück weit auch bereitet hat und ihm überhaupt erstmal in seinem Kopf die Erlaubnis gegeben hat, für ihn persönlich, das auch entsprechend gegenüber seiner Uni überhaupt zu fordern, ja, und zu sagen, hey, ich will auch ein Auslandssemester machen und ich habe ein Recht darauf, auch ein Auslandssemester zu machen und lasst uns das gemeinsam organisieren. Und das ist für mich natürlich, also ein größeres Geschenk kann man ja gar nicht bekommen, wenn man so als Speaker, als Autor unterwegs ist, als Pionier ein Stück weit, wenn andere Leute einem da eben die Rückmeldung geben, dass sie es bereits in ihrem Leben einfacher hatten, weil man selber eben da den Weg vielleicht ein Stück weit bereitet hat.
Jetzt sagst du ja selbst, du bist nicht unbedingt nur für das Thema Inklusion eben unterwegs, sondern eher dieses Thema eben Unmögliches oder aufzuzeigen, dass Unmögliches doch möglich ist, wie ja auch die Geschichte zeigt, die du gerade gesagt hast. Wenn man jetzt allerdings die Zahlen betrachtet, sieht man ja immer noch, dass in der Unternehmenswelt die Unternehmen lieber eine Schwerbehindertenabgabe zahlen, statt Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen. Insofern scheint ja Inklusion immer noch was recht Unmögliches zu sein. Wie würdest du sagen, ist da der Stand der Dinge und frustriert dich das ein Stück weit, wenn du diese Zahlen jedes Jahr liest?
Frustrieren tut es mich nicht, weil das würde mich in meinem Job und in meinem Auftrag zu sehr bremsen. Insofern bin ich immer jemand, ich versuche daraus ein Stück weit Energie auch wieder zu gewinnen und Kraft sozusagen weiterzumachen. Aber die Zahlen zeigen mir natürlich, dass viele Unternehmen immer noch sehr große Vorbehalte haben. Ich möchte jetzt an der Stelle auch nicht alle über einen Kamm scheren, weil ich habe ja für mein neues Buch einige Unternehmen auch kennenlernen dürfen, die da auch ein Stück weit Vorreiter sind und dort Dinge sozusagen umsetzen. Das heißt, wir haben bereits sogenannte Best-Practice-Beispiele aus der Unternehmenswelt, die uns zeigen, unmöglich ist es nicht. So, das heißt, wir haben im Grunde genommen, was das Thema Inklusion in der Arbeitswelt angeht, haben wir eigentlich keine Wissenslücke. Ja, also wer immer sich da informiert, wer immer sich dort auf den Weg macht, nach Best-Practice-Beispielen Ausschau zu halten, der wird Beispiele finden, wo Inklusion in Unternehmen auf den ersten Arbeitsmarkt sehr gut gelungen ist. Das heißt, wir haben keine Wissenslücke, sondern wir haben eigentlich im Grunde genommen ja eine Mutlücke, wenn man so möchte. Und mir zeigen diese Zahlen vor allen Dingen, dass Unternehmen oftmals, was das Thema angeht, noch nicht mutig genug sind, sich zu sehr von Vorurteilen auch leiten lassen. Und das ist eben mein Appell an der Stelle oder auch mein Ansatz, wo ich dann mit meiner Arbeit anfange, zu sagen, lasst uns mutig sein, lasst uns gemeinsam auf die Suche machen nach Best-Practice-Beispielen, lasst uns schauen, wie wir voneinander lernen können.
Nimmst du denn eine Bedeutungsänderung bei dem Begriff Inklusion wahr? Also ich für mich habe eigentlich festgestellt, dass es, also früher hat man ja ganz klar gesagt, Inklusion, da geht es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt oder im Leben allgemein. Und meines Erachtens ist durch Diversity allgemein Diskussionen, hat sich der Begriff so erweitert. Also dass jetzt eben die diversen Merkmale auch unter das Thema Inklusion gefasst werden. Also sei es eben, es gibt ja die 7 definierten Merkmale, Geschlecht, Herkunft und so weiter. Nimmst du das erstens auch wahr, dass der Begriff sich da ein Stück weit geweitet hat? Und findest du das eher positiv, weil vielleicht dahinter steckt, dass die Unternehmen eben da auch mehr ja drunter fassen und mehr Wert, mehr Aufmerksamkeit schenken? Oder gibt es dem Thema Inklusion in seiner ursprünglichen Definition irgendwie weniger Aufmerksamkeit?
Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich die Schwierigkeit, die wir definitorisch haben mit dem Begriff, weil der deutsche Begriff Inklusion ursprünglich tatsächlich einmal aus der Behindertenrechtsbewegung entstanden ist. Das heißt, eigentlich geht es, wenn wir über Inklusion auf Deutsch sprechen, geht es um tendenziell erstmal die Frage, wie können wir Menschen mit Behinderung sozusagen inkludieren. Jetzt ist aber der englische Begriff Inclusion, weitet das ja viel mehr aus sozusagen. Also im Grunde genommen, so wie du gesagt hast, da fallen dann diese 7 Kerndimensionen von Vielfalt fallen eben darunter. Ich glaube, dass das ein Vorteil sein kann. Ich bin dem gegenüber sehr optimistisch und positiv eingestellt aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich das Gefühl habe und nicht nur das Gefühl, sondern die Zahlen zeigen es ja auch, dass wir als Diversity Communities stärker zusammenarbeiten sollten. Ja, weil ich das manchmal das Gefühl habe, dass manch eine Community bereits etwas erreicht hat, was eine andere noch nicht erreicht hat und umgekehrt. Ja, so ist eben beispielsweise die queere Community auf einem Stand, wo man sagt, ja, also wenn heutzutage eine Führungskraft schwul, lesbisch, sogar trans Führungskraft ist, dann ist es tendenziell erst einmal, ja, ich will nicht sagen kein Problem mehr, aber zumindest mal so im westlichen Europa durchaus einfacher geworden in den letzten Jahren, weil die Community sehr viel dafür getan hat. So. Und ich glaube fest daran, dass wir da als Community stärker zusammenarbeiten können, dass wir auch viel voneinander abgucken können, weil eine Sache, die zumindest die queere Community sehr gut geschafft hat, ist, dass Queerness so ein Stück weit, ich will mal in Anführungsstrichen sagen, cool geworden ist. Ja? Also wir feiern CSDs und Unternehmen zeigen sich dort mit großen Trucks und hängen ihr Logo da auf und so weiter und so fort. Das wäre ja noch ein paar Jahrzehnte zurück, wäre das undenkbar gewesen. Behinderung ist allerdings so ein Thema, was immer noch irgendwie nicht cool ist. Also zumindest mal so unter einem gesellschaftlichen Blick. Ich finde es ja sehr cool, ehrlich gesagt, aber das ist nun so erstmal meine persönliche Einstellung dazu. Ich finde jegliche Form von Vielfalt total cool. Und das ist aber eben etwas, wo wir, glaube ich, hingehen können und sagen können als Communities, lasst uns dort stärker zusammenarbeiten, lasst uns diesen Begriff Inklusion tatsächlich weiter fassen, lasst uns ihn weiter sehen, gerade in Zeiten, wo wir ja im Moment auch durchaus erleben, dass, möglicherweise, wenn man es so hart formulieren möchte, auch ein Stück weit Krieg gegen diese Themen Diversity, Inklusion geführt wird.
Ja, ich nehme an, dass praktisch der Blick in die USA, wo ja Diversity-Maßnahmen auch in Unternehmen tatsächlich zurückgefahren werden, auf Antrieb von höchster Ebene, worauf du anspielst in dem Moment.
Genau. Ja, darauf spiele ich natürlich an und das ist etwas, wo ich jetzt so die Beobachtung habe, dass viele in Deutschland vor allen Dingen da auch in einem, ja, durchaus auch vorauseilenden Gehorsam unterwegs sind, den ich sehr fragwürdig finde. Ja, also ich meine, in Deutschland, wir haben immer noch auch Gesetzgebung, also wir haben ganz klare Gesetze, was sozusagen die Eingliederung von Menschen mit Schwerbehinderung in die Unternehmen angeht. Und an diesen Gesetzen ist bislang nicht gerüttelt worden und es sieht auch nicht danach aus, dass unsere neue Bundesregierung danach rüttelt. Das heißt, nur weil jetzt in den USA irgendein Trend sich abspielt, glaube ich noch lange nicht daran, dass deutsche Unternehmen sich dem beugen müssten. Und ich finde vorauseilenden Gehorsam sowieso zunächst einmal fragwürdig. Und gleichzeitig finde ich die ganze Debatte jetzt mal sozusagen in der Gänze betrachtet, auch wenn ich so hart formulieren darf an der Stelle, jetzt verlasse ich so ein bisschen meine diplomatischen Probleme.
Gerne.
Ich finde die ein Stück weit einfach peinlich. Also da bin ich ganz ehrlich, ich finde das peinlich. Ich finde peinlich, dass sich gestandene Unternehmer und Unternehmerinnen hinstellen, gestandene Vorstandsleute und von heute auf morgen ihr Fähnchen in den Wind hängen und jetzt Diversity-Maßnahmen zurückfahren, nur weil es jetzt gerade nicht mehr en vogue ist. Ja. Denn ich finde es aus einem ganz bestimmten Grund sehr peinlich. Eins der großen Vorurteile, mit denen wir als Community von Menschen mit Schwerbehinderungen kämpfen, ist das Vorurteil, dass wir nicht leistungsfähig seien. Ja? Und dass es eine ganz große Angst gibt, oh Gott, kann der überhaupt die Leistung hier vollbringen, die wir erwarten als Unternehmen? So. Und jetzt schaue ich mir die Vorstandsebenen an von bestimmten Unternehmen, die ihre Diversity-Maßnahmen streichen und denke mir so, wo ist denn da einerseits die Haltung, aber andererseits auch die Leistung, von der ihr die ganze Zeit sprecht? Also das ist ja nun jetzt keine großartige Leistung, sich jahrelang hinzustellen und zu sagen, Diversity und Inklusion ist wichtig. Kaum kommt irgendein absurder Präsident in den USA an die Macht, sagt er das Gegenteil. Also ich finde, man sollte, wenn man mit Vorurteilen durch die Welt geht, zunächst mal sich selber an die eigene Nase fassen und sich selber die Frage stellen, was ist denn mit meiner Leistung eigentlich an dieser Stelle? Mhm.
Damit würden wir jetzt dann mal den Schwenk machen zu deiner Kindheit und deinem Aufwachsen. Du hast ja vorher selbst gesagt, du bist ohne Arme und Beine geboren. Und ich bin ganz ehrlich, auch in der Überlegung, wie wir jetzt dieses Interview führen, habe ich selbst auch gemerkt, ich weiß manchmal gar nicht, was kann ich irgendwie ansprechen, welche Frage soll ich stellen, ohne das Gefühl zu geben, ich hebe das quasi hervor. Aber andererseits ist es, glaube ich, eben etwas, was ja, wovon wir lernen können, weil du da vieles Unmögliches möglich gemacht hast. Insofern aber wäre erstmal meine Frage, wann hast du das selber wahrgenommen, dass dich eben was unterscheidet von anderen Kindern?
Und ich finde ehrlich gesagt, wenn ich da noch einsteigen darf, ich finde das gut, dass ihr euch diese Frage stellt. Ich glaube, ich habe darauf keine allgemeingültige Antwort, wie sehr hebt man es jetzt hervor und wie sehr sozusagen auch nicht, ne? Aber ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen, dass wir miteinander drüber reden. Ich glaube, das ist eigentlich im Grunde genommen der Kern bei allem, ja, also bei jeglicher Art von Berührungsängsten, die ich ja durchaus bei Menschen spüre, ne? Wenn ich jetzt auf Netzwerkveranstaltungen unterwegs bin zum Beispiel, dann spüre ich das regelrecht bei vielen Menschen, dass sie einfach schlicht und ergreifend Berührungsängste haben, weil sie nichts falsch machen wollen. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, nichts falsch machen zu wollen, uns mehr hindert, als dass er hilft. Ja, insofern bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig, was so Debatten über politische Korrektheit beispielsweise angeht. Ich finde es schon wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass grenzverletzende Äußerungen beispielsweise jetzt nicht mehr en vogue sind und wir wollen das jetzt auch nicht sozusagen befeuern. Und gleichzeitig denke ich mir, naja, vielleicht sollten wir die Hürden auch nicht zu hoch setzen. Aber jetzt die Frage zu beantworten.
Das ist gut zu wissen, das macht für uns das Gespräch wahrscheinlich einfacher. Dann fragen wir einfach, was wir fragen wollen und du sagst, wenn du es nicht beantworten willst.
Ich bin da, ja, ich persönlich bin da sowieso unfassbar locker, weil ich immer denke, weißt du, wenn mal irgendwas ist, wo ich mich doch verletzt fühle oder wo ich doch das Gefühl habe, vielleicht sollte man das nicht so formulieren, dann haben wir ja alle immer auch einen Mund zum Reden. Und ich sehe das durchaus auch ein Stück weit auch als Teil meiner Verantwortung. Solange ich das Gefühl habe, und das ist vielleicht die Voraussetzung, solange ich das Gefühl habe, bei meinem Gegenüber ist der Respekt da. Ne? Wenn jetzt jemand daherkommt und mir respektlos irgendwas an den Kopf wirft, okay, gut, dann bin ich auch nicht mehr bereit, mit demjenigen auf Augenhöhe zu sprechen, dann fahre ich auch sozusagen andere Fronten auf. Ne? Aber solange der Respekt da ist, ist das, glaube ich, das, was wir machen können. Und wann habe ich selbst gemerkt? Das war bei mir tatsächlich sehr, sehr spät. Und das wundert viele Menschen. Manch einer glaubt mir das auch gar nicht, weil es dann heißt, naja, es kann ja nicht sein, dass der Junge das erst mit 8 Jahren sozusagen wirklich realisiert hat. Und das stimmt natürlich. Das kann natürlich nicht sein. Und natürlich habe ich es auch nicht so spät realisiert. Aber mir ist es tatsächlich erst mit 8 Jahren in einer Art und Weise emotional bewusst geworden, und in der Gänze sozusagen bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet, keine Arme und Beine zu haben. Das heißt, bis ich 8 Jahre alt war, wusste ich natürlich auf einer logischen Ebene, ich habe keine Arme und Beine. So wie Kinder, die Sommersprossen haben, wissen, dass sie Sommersprossen haben. Was damit aber noch alles einhergeht, das ist ja für Kinder zunächst auch mal irrelevant. Natürlich wusste ich auch im Kindergarten schon, dass ich einen Rollstuhl habe und dass andere Kinder sich Schuhe anziehen. Aber für mich spielte sich das tatsächlich auch auf dieser Ebene ab, wie manche Kinder Sommersprossen haben und andere nicht. Für mich war keine Arme und Beine zu haben in der Intensität und in der Wertung wie Sommersprossen. Und deswegen war ich auch oft irritiert, wenn dann Kinder zu mir kamen, ne? Und dann hieß es irgendwie so, ja, aber warum hast du denn keine Arme und Beine? Das waren schon immer so kurze Momente, in denen ich durchaus auch irritiert war, weil ich immer dann gedacht habe, naja, wieso fragen die mich jetzt nach meinen Sommersprossen? Ne? Ich meine, das ist doch irrelevant. Manche Kinder haben es halt und andere nicht. So. Und da bin ich natürlich meinen Eltern vor allen Dingen unheimlich dankbar, weil die es geschafft haben, ich meine, das liegt ja unheimlich an meinen Eltern und an meinem sozialen Umfeld, dass die es eben geschafft haben, mir diese Welt so zu halten und auch so zu kreieren, aufzubauen, dass ich in dieser Welt einfach Kind sein durfte. Ne? Das ist ja das, worum es im Grunde genommen im Kern eigentlich geht. Und mit 8 Jahren gab es dann einen sehr prägenden Moment in meinem Leben, mit einem Spiegel. Bei uns zu Hause bin ich durch den Hausflur und wir wohnten damals in einem Haus, muss man vielleicht noch dazu sagen, das war nicht barrierefrei, würde man heute sagen. Also mein Rollstuhl stand eigentlich die ganze Zeit immer nur in der Garage und ich habe ihn nur genommen, wenn ich in den Garten oder zur Schule oder zu Freunden oder so raus wollte. Zu Hause hatte ich keinen Rollstuhl und bin da immer ohne Rollstuhl unterwegs gewesen. Und an diesem einen Morgen sozusagen, wo sich alles verändern sollte bei mir, bin ich eben durch unseren Hausflur und schaue plötzlich in diesen Spiegel. Und zum ersten Mal war da so ein sehr tiefes Gefühl, mich selbst zu erkennen, mich selbst in diesem Körper zu erkennen, der so ganz anders ist als der Körper von anderen und als der Körper, den ich mir selber immer vorgestellt habe. Und das war eine hochkritische Situation in dem Moment, weil ich meine, mit 8 Jahren mit so einer Erkenntnis umgehen zu müssen, das hat mich unfassbar überfordert, weil da kamen ganz viele Gefühle plötzlich hoch. Ne? Also ich war schockiert, ich habe mich plötzlich geschämt. Ich war völlig irritiert, weil ich ja von mir selbst ein ganz anderes Bild im Kopf hatte. Ne? Ich bin ja nie rausgegangen so mit diesem Gedanken, oh Gott, du hast keine Arme und Beine. Und plötzlich sehe ich dort also diesen Körper, der nur Rumpf und Kopf ist im Grunde genommen und in meiner damaligen Wahrnehmung unfassbar peinlich, unfassbar behindert aussieht, wie er da auf dem Boden sitzt. Und das sollte jetzt ich sein. Und das ist nicht in meinen Kopf gegangen in dem Moment. Und ich habe in dem Moment tatsächlich auch mich bzw. meinen Körper zu einem ganz großen Teil abgelehnt, weil ich so nicht sein wollte. Das war nicht ich.
Mhm. Und die spannende Frage ist ja dann, also ich glaube, das können jetzt viele nachvollziehen, was du da schilderst, zumindest mit Distanz, nicht wie sich's wirklich für dich dann in dem Moment anfühlt, aber wie hast du es dann geschafft, damit eben doch umzugehen und jetzt auch heute so selbstbewusst darüber zu sprechen? Was hat dir da geholfen?
Ja, also zunächst mal hat mir geholfen, dass das Leben einfach weitergeht, egal ob man will oder nicht sozusagen. Und ich natürlich da in dem Moment auch keine Wahl hatte. Ich musste zur Schule, ich bin da weiter. Ich habe dann allerdings einen ziemlichen Kampf gegen mich selbst geführt und auch gegen meinen eigenen Körper, den man nach außen hin oftmals gar nicht gesehen hat, weil ich durchaus weiterhin immer der selbstbewusste Typ war. Aber Selbstbewusstsein kann ja auch ein Schutzschild sein, was man vor sich herträgt, ne? Und wenn man da niemanden dahinter blicken lässt, und da war ich Experte da drin, dann kriegt man davon nach außen hin oftmals auch gar nichts mit. Wie habe ich es dann wiederum geschafft? Ich bin durch viele Höhen und durch viele Tiefen dann durch, bis ich dann irgendwann mit 17 Jahren mir so die Frage gestellt habe, naja, also was willst du denn jetzt eigentlich mit dem Leben anfangen? Und das war für mich eine sehr existenzielle Frage durchaus in dem Moment. Und ich war ein bisschen erschöpft auch einfach von diesem ständigen Kampf gegen mich selbst. Und da habe ich für mich selber so überlegt, okay, welche Option hast du denn? Ich meine, du hast nicht die Option, etwas an der Situation selbst zu verändern. Das hatte ich irgendwie, da hatte ich alles Mögliche ausprobiert. Ich hatte auch ausprobiert, mit Prothesen zu laufen und mir auch eine Handprothese mal angeguckt und so weiter, ob man damit was verändern kann. Aber das hat alles so in der Art und Weise, wie ich mir das vorgestellt habe, hat es nicht funktioniert. Und dann war eben so diese sehr existenzielle Frage, was willst du mit dem Leben machen und welche Optionen hast du? Und eigentlich, und das wurde mir dann sehr schnell klar, eigentlich hast du nur die Option, deine Situation, deinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Und das war für mich dann der Wendepunkt, weil ich dann für mich die wichtigste Entscheidung, würde ich heute sagen, meines ganzen Lebens getroffen habe, nämlich genau diese Entscheidung zu sagen, okay, ich nehme meinen Körper, ich nehme mich selbst so an, wie ich bin, weil ich keine andere Option habe. Das ist so ein bisschen so ein, ich nenne es heute so ein pragmatischer Optimismus. Ja, so einfach aus einer Pragmation heraus, aus einem pragmatischen Gedanken heraus zu sagen, okay, du hast keine andere Option, außer du willst dieses Leben jetzt weiter jammernd und gegen dich ankämpfend verbringen. Aber dann wirst du mit Sicherheit deine Träume und deine Ziele und das, was du dir fürs Leben vorgestellt hast, nicht erreichen. Das ist schon mal sicher. Und die Option sozusagen durch diese Selbstannahme viel eher in der Lage zu sein, meinen eigenen Zielen näher zu kommen, das hatte mich dann sozusagen motiviert. Und jetzt muss man natürlich sagen, das ist natürlich erstmal eine vorweggenommene Entscheidung. Ich kann mich natürlich erstmal nur hinsetzen und sagen, ich treffe jetzt diese Entscheidung, mich anzunehmen, so wie ich bin. Dadurch habe ich mich aber ja noch nicht angenommen. Ne? Das ist ja sozusagen erstmal ein Ziel ein Stück weit vorweggenommen. Und nichtsdestotrotz war genau das für mich der Wendepunkt, weil mir das überhaupt erstmal erlaubt hat, rechts und links zu schauen. Ich stelle mir mal so vor, ich war so ein bisschen so wie mit dem Kopf vor der Wand. Und ich habe versucht, mit diesem Kopf durch die Wand zu rennen in irgendeiner Art und Weise, weil ich auf Teufel komm raus Arme und Beine haben wollte, beziehungsweise auf Teufel komm raus normal sein wollte. Und ich war gar nicht in der Lage, rechts und links zu schauen, ob es vielleicht eine Tür gibt, durch die ich viel einfacher hindurchschreiten kann. Und diese Entscheidung hat eine unheimliche Last von mir genommen, nämlich diese Last, etwas verändern zu müssen. Und plötzlich war mir klar, du musst gar nichts verändern. Also jedenfalls nicht an dir. Ne? Also dieser Druck war plötzlich weg. Und dadurch konnte ich mich überhaupt erstmal mit einer viel größeren, plötzlich war Ruhe auch in meinem Kopf. Ja, also diese ganzen Gedanken, diese ganze Scham und so weiter und so fort, die war plötzlich weg. Also plötzlich war mal Ruhe und plötzlich hatte ich mal ausreichend Ruhe und Zeit, mir mal ja wirklich tiefgehende Gedanken über mich selbst zu machen und dann eben Stück für Stück dahin zu kommen, dass ich diese Entscheidung dann real werden lasse.
Du beschreibst das alles so als ja innere Kämpfe und was in deinem Kopf vorgegangen ist. Hast du denn Bezugspersonen gehabt, wo du das dann auch mal eben ausgesprochen hast, mit denen du das diskutiert hast, also mit deinen Eltern oder andere? Oder waren das wirklich immer so Sachen, die du komplett mit dir allein ausgemacht hast?
Also diese Dinge habe ich tatsächlich weitestgehend mit mir alleine ausgemacht. Es kam ja dann noch, und das war interessant, weil das mehr oder weniger zeitgleich war, es kam ja dann auch noch mein Outing hinzu, dass ich festgestellt habe, ich finde Männer attraktiver in dem Sinne sozusagen als Frauen. Und das war für mich, war das parallel. Das war interessant, weil es erst einmal meine Situation verschärft hat. Und gleichzeitig war das aber ein Stück weit für mich auch der Hebel, wieder aus der Situation rauszukommen. Weil ich da, was ich vorhin auch schon ganz am Anfang mal gesagt habe, etwas gelernt habe, nämlich zu sehen, dass die queere Community, zu der ich mich dann durchaus auch relativ schnell dazugehörig gefühlt habe, weil ich das relativ schnell interessanterweise akzeptieren und anerkennen konnte, weil ich darüber mit Freunden zumindest sprechen konnte. Ja, also da habe ich mich Freunden gegenüber durchaus auch geöffnet, was mein Queersein angeht. und dadurch dann auch relativ schnell auch in queere Kreise gekommen bin und so weiter und so fort, mich mit dem Thema auch inhaltlich beschäftigt habe und gesehen habe, hey, man kann in gewisser Art und Weise stolz sein. Natürlich nicht stolz darauf, wer man ist, weil das ist ja nun mal Zufall. Auf Zufälle stolz zu sein, ist ein bisschen absurd. Aber man kann eben stolz dazu darauf sein, sozusagen zu sich selbst stehen zu können. Und das war etwas, was ich durch dieses Schwulsein gelernt habe und was ich dann interessanterweise auf meinen Körper auch ein Stück weit anwenden konnte. Und um die Frage zu beantworten, diese Kämpfe, die ich körperlich hatte mit mir und meinem Körper und der Tatsache, dass ich so bin, wie ich bin, da habe ich so gut wie mit niemandem drüber gesprochen, außer es gibt eine Ausnahme, nämlich meine Mutter. Der habe ich mal irgendwann dann die Frage gestellt, warum ausgerechnet ich? Also warum musste das ausgerechnet mir passieren? Warum musste ausgerechnet ich ohne Arme und Beine zur Welt kommen? So. Und das ist ja eine unheimlich dramatische Frage und eine unheimlich selbstzerstörerische Frage. Ja, ich glaube, es gibt kaum eine Frage, die selbstzerstörerischer ist als diese Frage. Und gleichzeitig ist die Realität nun mal, dass Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag, ich sage es in Anführungsstrichen, erleiden, sich diese Frage nun mal stellen. Ja, so. Und meine Mutter hatte interessanterweise eine sehr gute Antwort, die durchaus auch ein bisschen spirituell angehaucht ist, aber das war für mich gar nicht der springende Punkt. Sie hat mir nämlich gesagt, hey, Janis, ich bin davon überzeugt, dass jedes Kind, bevor es geboren wird, sich selbst überlegt, mit welchen Voraussetzungen, ja, mit welchem Drehplan, mit welchen Aufgaben und so weiter und so fort, es auf die Welt kommen möchte. Und dann sagte sie weiter, du hast dir eine Aufgabe überlegt, bei der du dachtest, dass es besser ist, keine Arme und Beine zu haben. Und jetzt liegt es an dir, herauszufinden, welche Aufgabe das sein könnte. Und ich will jetzt den spirituellen Aspekt dieser Antwort bewusst mal ausklammern, weil ich den anderen Aspekt viel spannender fand, nämlich auf einer Metaebene. Auf einer Metaebene hätte sie es nicht besser schaffen können, meinen Blick aus der Vergangenheit wegzunehmen und in die Zukunft zu richten. Weil sie mir damit ja gesagt hat, hey, es liegt an dir, jetzt herauszufinden, warum das so sein könnte. Das heißt, sie hat eigentlich den Spieß ein Stück weit umgedreht. Statt dass ich also weiter diese Frage stelle, warum ausgerechnet ich, war ihre Antwort, naja, finde doch mal heraus, inwiefern es an dir liegt, was du aus dem Leben machst, das dir gegeben wurde. Ja, und zack, boom, war meine Blickrichtung eine andere, zack, boom, war mein Fokus ein anderer. Und das hat mir unheimlich Kraft gegeben, hat mir unheimlich geholfen, weil ich dadurch so ein bisschen so, wie ich es heute sagen würde, diesen Schnitzelfaktor, Schnitzeljagdfaktor des Lebens bekommen habe. Ja, das, was mich heute auch so ein Stück weit auszeichnet, dass ich Leben zu einem ganz großen Teil wie ein großes Abenteuer oder wie eine Schnitzeljagd, wenn man so möchte, betrachte.
Hattest du denn irgendwie, sag ich mal, ein Vorbild, wo du gesagt, an dem du dich ein Stück weit orientieren konntest? Ich frage das deswegen nochmal so. Ich habe vorhin ja auch nach deinem Umfeld nochmal gefragt, weil ich es einfach sehr, sehr krass finde, so viele grundlegende Dinge des Lebens einfach mit sich selbst auszumachen. Also hattest du irgendjemanden, wo du gesagt hast, da kannst du dich dran orientieren?
Nee, tatsächlich extrem wenige. Und ich habe sehr früh einen sehr kritischen Eindruck sozusagen von Vorbildern bekommen. Weil es gibt natürlich auch Menschen in der Welt, die keine Arme und Beine haben. Ich bin ja nicht der Einzige. Und es gibt da durchaus auch sehr bekannte Persönlichkeiten. Es gibt einen sehr bekannten Amerikaner, der auch als Speaker Millionen Leute erreicht und so weiter und so fort, der auch ohne Arme und Beine geboren wurde. Und der ein ganzes Stück älter ist als ich. Und als ich noch jugendlich war, so gerade noch in diesen Kämpfen gegen mich selbst, hat mein Bruder mir mal ein Video von diesem Typen gezeigt. Es gab ein YouTube-Video, wo man ihn so ein bisschen in seinem Alltag begleitet. Aber mir war das alles viel zu amerikanisch. Also das war irgendwie so sein Leben wie ein Hollywood-Blockbuster. Ja, mit der nötigen Dramatik da drin, dass er sich umbringen wollte und kurz davor schon in der Badewanne war und sein Vater in letzter Sekunde und überhaupt und so weiter. Und das passte mir alles irgendwie nicht. Das war mir zu amerikanisch, zu Hollywood-Blockbuster-like. Und das hat mich auch tatsächlich sehr gestört, dass mein Bruder mir dieses Video damals gezeigt hat. Weil ich dadurch zum ersten Mal einen Spiegel vorgehalten bekommen habe, wie es aussieht, wenn ich mich bewege. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch überhaupt nicht dafür bereit war, mir das anzugucken. Weil mir das immer noch so unangenehm war, weil ich mich immer noch für mich selbst so sehr geschämt habe, dass er mit diesem, mit dieser, mit dieser Art sozusagen mir das zu zeigen, mit diesem Move, da Dinge eher tatsächlich ein Stück weit auch verschlimmert hat als verbessert. Und heute muss man leider erkennen, dass dieser besagte Amerikaner, dessen Namen ich jetzt bewusst nicht ausspreche, gegen queere Menschen hetzt, ja, für Donald Trump ist und eine hochradikale evangelikale Schiene fährt. Und deswegen habe ich sehr früh ein sehr, sehr distanziertes Verhältnis zum Thema Vorbilder entwickelt, weil ich immer so denke, boah, jetzt stellen wir uns mal vor, ich hätte mir ihn als Vorbild genommen und dann biegt der in so eine Richtung ab, mit der ich überhaupt nicht mitgehen kann. Und da war für mich schon sehr schnell irgendwo auch so dieses Bewusstsein, nee, ich kann keine Vorbilder haben, weil die Gefahr für mich zu groß ist, sozusagen, jemandem hinterher zu eifern oder jemandem hinterher zu rennen, und nicht rechtzeitig zu merken, dass die Person eine falsche Weggabelung genommen hat. Und schon auch ganz früh natürlich, wenn ich zu lange rede, müsst ihr mich unterbrechen.
Nein, wir schauen aber uns nur an, wer die nächste Frage stellen darf.
Ach, okay, sehr gut. Ich rede immer sehr ausführlich, aber nur einen ganz kurzen Aspekt noch. Ich habe ja als Kind nie gelernt durch Abgucken. Ne? Viele Kinder lernen ja durch Abschauen von anderen. Ne? Und das, die Möglichkeit hatte ich ja nie. Das heißt, auch da habe ich sozusagen, war ich sehr früh schon immer drauf, dass mir klar war, du musst deinen eigenen Weg finden.
Ich habe nämlich zwei Anschlussfragen, deswegen habe ich gerade Julia angeschaut, um zu gucken, ob ich die wohl noch stellen darf.
Geht in Ordnung.
Die eine geht nochmal eine Frage Richtung eben Vorbilder, weil du hast dich selbst vorhin ein Stück weit als Vorreiter bezeichnet. Würdest du denn sagen, du selbst bist aber schon auch für andere ein Vorbild oder möchtest du das dann auch gar nicht sein? Das wäre die erste Frage, die zweite kommt später.
Das ist zumindest nicht mein oberstes Ziel. Ich glaube, dass man sich selbst auch nicht als Vorbild definieren kann. Das ist ein bisschen komisch. Also Vorbild wird man durch die Definition von anderen. Das heißt, eigentlich müsstet ihr diese Frage jemand anders stellen, ob diese Person mich als Vorbild sieht. Vorreiter ist für mich nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt. Oder Pionier, was mir als Wort ganz gut gefällt, weil ich da durchaus aus einem eigenen Erlebnis heraus sehe, dass ich Dinge tue, für die es zunächst mal keine Prozesse gibt, wie man jetzt in einem Unternehmenskontext sagen würde. Ja, ein Unternehmen braucht ja intern immer irgendwie Prozesse, um etwas Neues auszuprobieren und dann müssen Prozesse definiert werden. Und ich sehe für mein Leben, gibt es im Grunde genommen keine Prozesse. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit dann Definition dafür, okay, wenn es keine Prozesse gibt, dann bist du automatisch irgendwo Pionier an der Stelle.
Mhm. Die zweite Frage richtet sich dann eher eben jetzt, ich glaube, wir kommen so langsam in die Gegenwart zurück und auch ein bisschen in die Zukunft. Also wie du dann eben für dich herausgefunden hast, was du in deinem Leben werden willst, also jetzt auch beruflich. Und da gab es ja aber noch einen Moment, den du in deinem Buch beschreibst, dass du ja wie viele andere Kinder auch gerne Polizist und noch spezieller Motorradpolizist werden wolltest. Kannst du uns das nochmal schildern? Zu welchem Zeitpunkt war das? War das eben, bevor du dann eben erkannt hast, sozusagen mit 8 Jahren, wer du bist oder wie du dich wahrnimmst? Wann war das und wie war diese Erfahrung dann eben?
Also meine verschiedenen Berufswünsche, die haben sich im Grunde genommen eigentlich fast so ein bisschen entwickelt wie eine Achterbahn. Und ganz zu Beginn stand eben der Motorradpolizist. Das war für mich ein Stück weit naheliegend, weil ich dadurch meinen Rollstuhl umdefinieren konnte. Weil dann war es kein Rollstuhl mehr, sondern da war es ein Polizeimotorrad. Und das war natürlich cool. Außerdem musste ich als Kind diese grässlichen Wollsturmhauben tragen. Manch einer kennt das, ja. Also Eltern gehören gestraft dafür. Aber die kratzten ja wie blöd. Und ich meine, besonders schick sah man damit natürlich auch nicht aus. Und ich musste die aber tragen, weil meine Eltern sonst das Gefühl hatten, ich erfriere augenblicklich wahrscheinlich. Und das war für mich dann eben auch eine Umdefinierung, weil ich dann eben gesagt habe, okay, das ist eben mein Motorradhelm. Und das beides hat mir eben geholfen, für mich andere Narrative zu finden. Das ist ja im Grunde genommen das, worum es geht. Und da bin ich, glaube ich, bis heute auch noch immer sehr gut oder trainiere das auch sehr viel für mein Leben, immer andere Narrative zu finden. Ich gehe nie hin und spreche von meinem Weg als einem schweren Schicksal oder dass ich leide oder dass irgendwie, keine Ahnung, dass es schlimm ist, dass ich keine Arm und Bein habe, weil ich mir dessen bewusst bin, was Narrative für eine Macht haben. Und so wollte ich eben immer Motorradpolizist werden. Gut, dann kam diese Spiegelsituation dazwischen. Ich habe erkannt, keine Arme und Beine. Da wurde mir dann durchaus auch klar, dass ich also nicht Motorradpolizist werden würde wahrscheinlich. So, also das war dann relativ schnell auch klar. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann will ich wenigstens Bundeskanzler werden. Ja, also wenn schon nicht Motorradpolizist, dann muss sozusagen, muss ein cooler Ausgleich. Also das musste ich dann schon lohnen. Deswegen kam dann der Bundeskanzler dazu. Da habe ich irgendwann festgestellt, boah, Bundeskanzler ist doch, glaube ich, ganz schön anstrengend. Und habe mir gedacht, ich muss jetzt erstmal was Seriöses machen. Ich muss erstmal anfangen, irgendwas zu studieren. Wusste aber auch nicht, was ich studieren will. Und klassischerweise, wenn man nicht weiß, was man so ganz genau werden will, eignet sich Wirtschaftswissenschaften hervorragend.
Ich wollte es gerade sagen, BWL. Man, ja,
BWL, genau, ist immer super für alle, die nicht genau wissen, was sie machen wollen. Weil das ein Studiengang ist, der einem noch sehr viele Optionen immer offen lässt. Also es ist eigentlich so ein bisschen ein Verschieben von einer Entscheidung. Und das habe ich dann also auch gemacht. Und hatte da eben noch so die Vorstellung, ja, so ganz klassisch, ich mache irgendwie Karriere in einem Großunternehmen, habe dann in das ein oder andere Unternehmen auch reingeschnuppert in Form von Praktika und Werkstudententätigkeiten und so weiter und so fort. Und dann hat es sich aber wirklich durch einen mehr oder weniger reine Zufälle entwickelt, dass ich in die Richtung abgebogen bin, in die ich jetzt abgebogen bin und ja, mich irgendwie Speaker, Autor, wenn man so möchte, Influencer oder wie man heutzutage ja sagt, Content Creator und sozusagen einfach ja mich selbst zu meinem Beruf ein Stück weit machen durfte und dort eben das Geschenk habe, auf Bühnen zu stehen. Und das war aber überhaupt nicht abgemacht, ganz im Gegenteil, das war eigentlich so ungefähr das Letzte, was ich mir hätte vorstellen können und zwar aus dem ganz einfachen Grund, ich kann gar nicht vor Menschen reden. Also ich habe furchtbar Angst. Ich hab furchtbar Angst vor fremden Menschen zu reden. Ich bin tendenziell auch eher der introvertierte Typ. Also ich bin so der auf einer WG-Party 2 Stunden braucht, um mal die Zähne auseinanderzuziehen. Ja, so der erstmal so in der Ecke steht mit seinem Glas in der Hand, hätte ich jetzt fast gesagt, und erstmal abwartet und erstmal warm werden muss und dann so nach 2-3 Stunden und dann bin ich auch mal so weit. So derjenige war ich, Referate halten, fand ich, war für mich, war das die reinste Katastrophe. Aber es haben sich eben Zufälle entwickelt und ich habe eben angefangen, dann an mir zu arbeiten und habe das dann natürlich entsprechend ja mir erarbeitet, dass ich heute mich hinstellen kann und sagen kann, ja okay, also jetzt habe ich damit keinen Stress mehr.
Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich krass zu hören, was du quasi innerlich an dir gearbeitet hast und die Einstellung verändert hast, die wahrscheinlich auch der Schlüssel dazu waren, dass das alles jetzt so funktioniert. Vielleicht trotzdem die Frage, von außen gibt es ja trotzdem, zumindest aus unserer Warte, die das eben nicht kennen, einige Barrieren, die sich ja bei allen alltäglichen Dingen für dich stellen. Also kannst du uns irgendwie beschreiben, wie du jetzt eben heute lebst und arbeitest, wie du diese Barrieren wahrnimmst oder welche du überhaupt wahrnimmst und wie du sie dann löst?
Mhm. Also die größte Barriere ist tatsächlich immer noch, sind die Vorurteile von anderen, sind die Hemmungen, die andere haben, mit mir oder mit überhaupt, es geht ja jetzt auch nicht nur um mich, aber mit Menschen, die anders sind, irgendwie in den Austausch zu gehen, ja. Und das auf Augenhöhe, also nicht durch Mitleid oder durch Glorifizierung, ja, Heldengeschichte und so weiter, sondern einfach ganz normal auf Augenhöhe, ja. Ich bin auch ganz normal irgendwie. Ich mache genauso viel Blödsinn wie andere 30-Jährige in meinem Alter. Ne? So, deswegen auch so diese Frage, ne, ob man mich unbedingt als Vorbild nehmen sollte. Ich bin mir da nicht so sicher. Also wenn man mich gut kennt, dann lernt man schon sehr schnell auch kennen, dass ich durchaus auch viel Blödsinn mache, den man sich vielleicht nicht unbedingt als Vorbild nehmen sollte. Und so bin ich, und das sind aber, glaube ich, so die größten Barrieren, die mir immer noch begegnen. Dazu kommen aber natürlich einfach auch ganz faktische physische Barrieren, ja, da geht's um nicht abgesenkte Bordsteinkanten, da geht's um Stufen, da geht's um Treppen, fehlende Aufzüge, Aufzüge, die kaputt sind, ja, Verkehrsmittel bis heute, ja, die nicht barrierefrei sind. In einem der reichsten Länder der Welt im Jahr 2025, wo man sagen muss, also es gibt immer noch Züge, Straßenbahnen, Busse teilweise, ja, in die man mit dem Rollstuhl nicht reinkommt. Und ich finde das, gelinde gesagt, für ein Land wie Deutschland, ja, gewissermaßen Armutszeugnis, wenn man so möchte, weil wir ja nicht erst seit gestern wissen, dass es Menschen mit Behinderung gibt. Ich bin ja auch nicht der Erste. Es gab vor mir schon eine ganze Generation an Menschen mit Behinderung, die für Barrierefreiheit gekämpft haben, die dafür gekämpft haben, gleiche Rechte zu bekommen und so weiter und so fort. Ja, Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert im Jahre 2009, glaube ich. Das ist also auch schon ein paar Jahre her. Und wir schaffen es immer noch nicht, diese UN-Behindertenrechtskonvention tatsächlich in Deutschland umzusetzen. Und dafür gibt es leider unzählige Beispiele. Ich bin so jemand, ich versuche und ich glaube, das muss ich auch, ich trenne zwischen sozusagen meinem privaten Alltag und meiner politischen Aufgabe. Das heißt, wenn ich jetzt als privater Janis McDavid mein Leben lebe, dann fokussiere ich diese Barrieren nicht. Ja, dann gehe ich eben nicht in die Buchhandlung, die seit Jahren weiß, dass ich in ihrer Nachbarschaft wohne und immer noch keine Rampe organisiert haben. Ja, so. Dann gehe ich einfach in die nächste Buchhandlung. Das ist mir dann einfach auch ein Stück weit zu doof, weil ich, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich nicht die Aufgabe darin sehe, für mich Einzelpersonen zu belehren. Ja, sondern ich sehe meine Aufgabe eher in einem übergeordneten Kontext, durch Podcasts wie diesen zum Beispiel oder durch Bücher, durch Vorträge ganz viele Menschen zu erreichen und zu sagen, hey Leute, wir haben alle eine Verantwortung, dass wir diese Gesellschaft umbauen zu einer inklusiven Gesellschaft. Und das trenne ich. Ich muss es trennen, weil ansonsten wäre ich den ganzen Tag nur frustriert und das will ich für mich nicht.
Ich habe mich aber eben schon gefragt, als du eben so physische Barrieren erwähnt hast, wie du damit umgehst. Also es ist ja dann das eine, jemanden darauf hinzuweisen, dass es bei ihm eine Barriere gibt und dann aber ja auch einfach das Problem für dich, dass du jetzt da nicht vorwärts kommst mit dem Rollstuhl. Also wie hoch ist denn für dich da immer noch eine innere Hemmnis, dann nach Hilfe fragen zu müssen?
Nee, die Hemmnis nach Hilfe zu fragen habe ich tatsächlich nicht. Da kenne ich nichts, da lasse ich die Leute auch. Also wirklich, manchmal bin ich dann auch so, dass ich die dann auflaufen lasse. Ne? Ich musste mal irgendwie eine Anzeige machen bei der Polizei, weil irgendwer mein Auto beschmiert hatte. Und dann bin ich eben zur nächsten Polizeistation hin und dann hatten die irgendwie, keine Ahnung, irgendwas war dann. Der barrierefreie Eingang war zugestellt oder sie haben den Schlüssel nicht gefunden oder schlag mich tot. Aber ich mache das nicht zu meinem Problem. Ich sage dann, nee Leute, das ist eure Verantwortung. Und dann habe ich die da erstmal eine halbe Stunde lang rödeln lassen. Ja, ich finde, ja. Nee, ich finde, wir müssen, es gibt diesen wunderbaren Satz von, ich glaube, Giselle Pellicot, ja, ganz anderes Thema, aber die gesagt hat, ne, die Scham muss die Seite wechseln. Ganz anderes Thema, dagegen geht es um Vergewaltigung, ja, von Frauen, wo sie eben sagt, nee, die Scham muss die Seite wechseln. Kann nicht sein, dass es den Frauen weiterhin sozusagen, die da schambehaftet sind, darüber zu sprechen, sondern die Männer müssen sich dafür schämen. Und ich finde, ein Stück weit gilt es auch für das Thema Barrierefreiheit. Es kann nicht sein, dass ich mich als Rollstuhlfahrer schlecht dabei fühle, weil jetzt jemand mehr Aufwand mit mir hat, sondern wir müssen an den Punkt kommen, dass es der Betreiberin dieser Buchhandlung peinlich ist und dass es den Polizisten unangenehm ist, dass sie den Schlüssel verlegt haben, weil wir nur so einen Lerneffekt erzeugen können. Und wir reden hier über gleiche Rechte und das ist ein für alle Mal in der UN-Behindertenrechtskonvention geklärt worden, dass Menschen mit Behinderung genauso auch Menschenrechte haben wie alle anderen auch. Was für eine Überraschung. Und da finde ich, das ist eine Frage von Würde und von Selbstbewusstsein. Und ich bin an dem Punkt, ich lasse mir diese Würde und ich lasse mir mein Selbstbewusstsein nicht nehmen. Und deswegen habe ich damit keinen Schmerz, dass jemand da jetzt einen extra Aufwand hat, dass jemand sich da jetzt unwohl fühlt. Früher war ich da anders drauf. Früher war mir das unangenehm, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung und so weiter, versucht irgendwie da zu umschiffen. Dazu bin ich nicht mehr bereit, weil ich finde, wir hatten genügend Zeit als Gesellschaft, uns darauf vorzubereiten, dass Menschen mit Behinderung da unterwegs sind. Und das ist etwas, was ich durchaus auch jetzt erlebe, auch in der jüngeren Generation von Menschen mit Behinderung, die da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch auftreten und ihre Rechte da auch lautstark einfordern. Ja, ich finde, also kurz gesagt, die Scham muss auch an der Stelle die Seite wechseln, wenn ich mir dieses Wort bitte ein Stück weit, wenn ich die zitieren darf an der Stelle.
Dem möchte ich auch beipflichten. Ich nehme auch oft wahr, dass immer geschumpft wird über die junge Generation, die nicht helfen möchte. Und jedes Mal, wenn ich Straßenbahn fahre, nehme ich immer wahr, dass junge Leute aufstehen, wenn jemand kommt, der sich eher setzen muss, dass sie helfen, die Rampe auszufahren. Also ich finde, da muss man auch mal ein bisschen die Fahne hochhalten. Es gibt ja schon die Menschen eben, die helfen wollen und das hat auch nichts mit Alter zu tun. Genau, jetzt würde ich mit Blick auf die Zeit...
Also ich setze viel Hoffnung in die junge Generation.
Ja. Da bin ich dabei, obwohl ich auch nicht mehr die jüngste Generation bin, aber ich glaube, wir könnten dir noch wahnsinnig viele Fragen stellen. Also auch vielen Dank an der Stelle für diese Offenheit, weil tatsächlich ist dieser Podcast für mich auch ein Lerneffekt, weil ich vielleicht auch zu denen gehöre, die da ein bisschen noch eine Hemmschwelle haben, die Dinge einfach anzusprechen. Weil du aber so offen bist, macht es das sehr leicht. Und ich würde jetzt sagen, wir müssen aber trotzdem mit Blick auf die Uhr ein bisschen zum Ende kommen und vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die mitten in unsere Zielgruppe trifft, des Podcasts. Kannst du noch mal sagen, was für dich der allergrößte Lerneffekt jetzt deiner Geschichte war?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, der Für mich größte Lerneffekt war, dass egal wie schwer und wie dramatisch dein Schicksal auszusehen scheint, du hast immer eine andere Wahl. Du kannst dich immer für etwas anderes entscheiden. Also nicht dafür entscheiden, dich diesem Schweren und dieser Dramatik in Anführungsstrichen hinzugeben, sondern du hast immer, egal wie die Situation ist, du hast eine andere Wahl. Und diese Wahl, die hast nur du selbst und die kann dir auch kein anderer abnehmen.
Ich glaube, dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt muss ich gleich weinen.
Nee, vielen lieben Dank. Das war wirklich ein sehr schöner Schlusssatz auch. Vielen Dank, dass du uns die tiefen Einblicke gewährt hast. Und ich glaube, für unsere HörerInnen und dann später auch die LeserInnen sind da sehr, sehr viele Sachen dabei, aus denen sie auch sehr viel ziehen können.
Das glaube ich auch.
Ja, das freut mich. Das freut mich. Ganz, ganz herzlichen Dank euch auch. Es hat mir große Freude gemacht, bei euch zu sein.
Das freut uns auch.
Gut, dann vielen Dank.
Und tschüss. Und tschüss.
Danke, tschüss.
Ja, das total Coole war, dass wir mit Jannis nicht nur im Podcast gesprochen haben, jetzt können wir es ja verraten, sondern dass er auch noch hier vor Ort war für die Haufe Online-Konferenz und mit unserer Kollegin Claudia da einen Slot hatte zum Thema Inklusion. Und danach waren wir auch noch zusammen Mittagessen und haben den Jannis einfach mal live erlebt. Und wir können nur sagen, genauso locker und offen, wie das im Podcast war, so war das auch hier vor Ort. Und es war einfach eine richtig tolle Begegnung.
Damit ist eigentlich unser Podcast auch schon abgerundet und es fehlt nur noch die Checkout-Frage, oder?
Ja, das stimmt. Dann hau sie mal raus.
Checkout.
Was nimmst du aus dem Gespräch heute mit?
Also ich habe das ja auch schon während des Podcasts immer wieder angedeutet. Ich hatte tatsächlich am Anfang nicht Hemmung, aber ich wollte auf keinen Fall irgendwie was Falsches sagen oder was Unbedachtes sagen und war da schon noch ein bisschen zurückhaltend. Und ich fand, also mir hat es extrem geholfen, wie der Jannis damit umgeht und so offen ist und sagt, man kann eigentlich jetzt nichts wirklich Falsches sagen, solange man sich mit Respekt begegnet. Und wenn, dann sagt er es einfach und meldet es zurück. Und es sei eigentlich viel schlimmer, wenn man eben mit so einem Rucksack Hemmung da ins Gespräch geht oder in die Begegnung, weil es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Und ich fand es wirklich sehr, sehr hilfreich für mich und ich versuche das auch in Zukunft so zu machen.
Ja, und ich fand es nochmal schön zu sehen, wir sprechen ja eben mit Menschen über ihre Lernerfahrungen und das sind natürlich ja individuelle Erfahrungen. Lernen ist ja was Individuelles. Und gleichzeitig ist mir aber dann im Nachgang bei ihm gerade nochmal klar geworden, er macht ja hat wahnsinnig viel mit sich selbst ausgemacht, hatte da jetzt auch nicht so jemanden an der Seite, der ihn bei seinen Gedanken und so begleitet hat. Er hat es ja wirklich mit sich selbst ausgemacht. Und gleichzeitig, denke ich, war das nur möglich, weil er das Umfeld hatte, das ihm die Freiheit gegeben hat, auch wirklich drüber nachzudenken, wo will er denn hin und was will er denn mit seinem Leben anstellen und ihn da nicht auf vorgefertigte Gleise gesetzt haben, da geht's jetzt hin. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel eben, das ist ja eigentlich auch nochmal unser Thema in der Personalentwicklung. Es ist der einzelne Lerner oder die Lernerin, aber ich muss eben auch das Umfeld dafür schaffen, damit sich jemand entwickeln kann. Und das ist mir erst im Nachgang tatsächlich nochmal aufgegangen, dass das so ein Zusammenspiel auch bei ihm war. Ja, das war so meine Quintessenz, um auf den Bogen, auf den Einstieg ja, nochmal
sehr,
zu
sehr
schlagen.
Schön. Aber ich glaube, Quintessenzen auch in einer sehr tiefgründigen Geschichte, deswegen fand ich das auf jeden Fall ein ganz, ganz bereicherndes Gespräch. Und wenn ihr weiter in Sachen Personalentwicklung und Lernen auf dem Laufenden bleiben wollt oder zum Thema Inklusion, da könnt ihr in unsere zweite Ausgabe von Neues Lernen nochmal blättern, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Oder ansonsten für die aktuellen News auf unser Portal schauen, neues-lernen.org, auf LinkedIn in die App oder in unsere aktuelle Ausgabe, in der es um das Wissensmanagement geht.
Ja, da bleibt mir gar nichts anderes zu sagen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.